Hallo, moin, schön, dass Sie da sind.
Hallo,
hey! Hallo am Video. Und ich habe jetzt gerade so random schon vor mich hin geredet. Wir haben hier noch das eine oder andere kleine Tonproblem, aber ich hoffe, es funktioniert so. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann waren wir letztes Mal genau am Ende von Kapitel 2, stimmt's? Das heißt, wir steigen jetzt ein mit Kapitel 3, haben wir mal Fisseln und Gruppenoperationen. Und da ist ganz viel, was Sie eigentlich schon wissen, oder zumindest einige von Ihnen, weil wir das in der Lina gemacht haben, aber es haben vielleicht nicht alle in der Lina gemacht, deswegen müssen wir dann gleich mal schauen und uns einigen, was davon ich nochmal wiederholen soll, was ausführlich, was vielleicht ein bisschen abgekürzt. Da schaue ich dann mal so in Ihre Gesichter. Aber erstmal den Tee. Gab es noch Wünsche zu Kapitel 2? Ist da noch irgendwas übrig geblieben, irgendwelche Fragen? Ja.
Beim Erzeugnis, wenn jetzt ein, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Element und einer Menge von Elementen.
Inwiefern ein Unterschied?
Also, wir haben ja ein Erzeugnis so definiert mit den eckigen Klammern und einer Menge M.
Ja. Und was meinen Sie, was der Unterschied ist?
Mit den eckigen Klammern zu ein Element aus einer Menge.
Zum Beispiel so?
Genau.
Ja?
Genau. Gibt es da einen expliziten Unterschied in der Definition?
Nein, denn das ist nur die Abkürzung. Erzeugnis einer Menge, aber hier sind wir faul und schreiben die Mengenklammern nicht hin. Die Definition ist tatsächlich genau dieselbe wie die für allgemeine Mengen, nämlich dass wir hier den Durchschnitt aller Untergruppen betrachten, die dieses Element G enthalten. Das Element G zu enthalten ist dasselbe wie die Menge, die nur G enthält, als Teilmenge zu enthalten. Also ist genau das gleiche. War es Ihre Frage?
Ja.
Gut. Hervorragend. Noch irgendwas? Ich mache diesmal ja gar keinen Schnickschnack. Keinen Rückblick, keine Checkliste, kein gar nichts. Wenn Sie Schnickschnack möchten, sagen Sie Bescheid. Ne, ist ja immer Wunschstunde bei uns. Sonst kommt jetzt Kapitel 3. Kapitel 3 geht los mit einem Lemma, das wie gesagt Wiederholung ist, denke ich jedenfalls, aber ich schaue dann gleich mal, was davon wir nochmal angucken wollen. Wir haben zwei Gruppen, G und H. Ich spezifiziere die Verknüpfungszeichen jetzt nicht. Ich mache das aber immer dann, wenn Sie das möchten. Alpha von G nach H soll ein Gruppenhomomorphismus sein. Wir erinnern uns kurz innerlich, was das heißt. Ich werde Sie später fragen. Und dann steht in Aussage A, dass der Kern des Homomorphismus Alpha ein Normalteiler von G ist, also von der Startgruppe. Und in B steht, dass man einen injektiven Homomorphismus daran erkennen kann, dass der Kern nur aus dem Einzelelement der Startgruppe besteht. Zumindest für Vektorräume haben wir das explizit gemacht, die Aussage B. Ob wir es für Gruppenhomomorphismen im Allgemeinen in der Lina gemacht haben, da kann ich mich sogar selber gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht war es auch eine Übungsaufgabe. So oder so würde ich jetzt mal gucken, wer möchte, dass wir A nochmal beweisen? Wer möchte das sehen? Ja, machen wir natürlich. Wer möchte B sehen? Möchten auch? Ja. Dann geht's los. Wiederholen, was die ganzen Sachen heißen. Was heißt nochmal, dass Alpha ein Homomorphismus ist von G nach H? Was weiß ich da? Was kann ich also jetzt benutzen in dem Lemma? Eine Hand. Eine Hand ist nicht genug. Eine Hand?
Dass zwei Elemente verknüpft und dann ausgewertet, dasselbe ist wie erst ausgewertet und dann verknüpft.
Genau, und ausgewertet meinen wir jetzt, dass Sie die Ablehnung auf andere Hand haben.
Ja.
Genau so ist es. Dass der Kern von Alpha eine Untergruppe ist, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht nochmal zeigen. Denn der Kern von Homomorphismen ist immer eine Unterstruktur. Das ist bei Vektoren, so bei Gruppen, haben wir der Lina gezeigt, kann man das Untergruppenkriterium zum Beispiel draufwerfen. Ich würde jetzt nur die Normalteilereigenschaft zeigen. Einwände? Jetzt sprechen oder für immer schweigen? Keine Einwände. Thank you. Ich nenne den Kern mal K. Jetzt wieder zum Beispiel jetzt etwas, was wir zu tun haben. Wir müssen das Element aus dem Kern schaffen und dann aus der Gruppe. Was ist die definierende Eigenschaft von K? Ja.
Das Element aus K hoch Alpha ist das Null-Element aus A.
Ich würde eins Element sagen,
ja,
aber neutrales Element.
Neutrales Element.
Genau, ja, völlig richtig. Um nachzuprüfen, dass etwas in K liegt oder ob etwas in K liegt, muss ich abbilden und muss gucken, ob das eins Element der Zielgruppe rauskommt, also in diesem Fall eines A. Ja gut, dann schnappe ich mir also dieses Element und bilde es mit Alpha A von oben. Was kann ich machen? Ja?
Na, jetzt können wir doch die homomorphie
einschalten. Richtig, genau das machen wir. Das heißt, wir ziehen das Alpha rein auf die einzelnen Elemente. Dann steht da Geo hoch 1 Alpha mal A hoch Alpha mal G hoch Alpha. Und als Verknüpfungszeichen benutze ich jetzt immer einfach so Malpunkte, denn ich habe ja gesagt, ich spezifiziere das nicht. Über welches dieser Bilder können Sie mir was sagen? Hier stehen drei Bilder. Vielleicht können Sie mir auch ganz viel sagen, aber fangen wir mal an.
Der A und der Alpha ist gerade das neutrale Element.
Moment, wo liegen die Bilder?
In H.
In H, genau. Die Bilder liegen in H, also in der Zielgruppe, das heißt A hoch Alpha ist das zentrale Element H, richtig? Und was passiert dann mit dem Rest, der hier noch steht?
Ne, ja, dann haben wir G hoch 1 unter Alpha, weil G hoch unter Alpha und die sind ja dann, also die sind ja auch zum Beispiel Bilder unter Alpha im Rest.
Genau. Das ist eine Konsequenz aus der Homomorphie-Eigenschaft. Es ist egal, ob ich zuerst A bilde oder ob ich zuerst das Inverse bilde. Das heißt, diese beiden Leute sind mit H zueinander anders. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir schon das ganze Argument. Vielen Dank. Das heißt, wir merken uns erstmal, weil A aus K kommt, dass bei G hoch minus 1 um Alpha mal 1 H mal G hoch Alpha rauskommt. Das kann ich weglassen, das ist das neutrale Element. Die beiden Leute sind zueinander anders in H, weil Alpha ein Homomorphismus ist. Also bleibt 1 aus K übrig. Also ist das Element, mit dem wir angefangen haben, tatsächlich im Kern. dann haben wir A bewiesen. Und jetzt kommt B. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch ungefähr, wie das ging, Vektorräume. Dann können wir die Argumentation einfach nachholen. Die Zuse ist lang her, aber. Da stehen zwei Richtungen. Mit welcher möchten Sie gerne anfangen? Irgendwelche Vorlieben? Womit wollen wir starten? Oh, Sie heute nicht so motiviert. Das ist in Ordnung. Dann starten wir mit der Richtung Alpha ist ein Monomorphismus und wir zeigen, dass der Kern nur aus dem Einzelnen besteht. Und dann gucken wir. Ja. Zur Erinnerung, Monomorphismus hieß injektiv. Wir sollen ja zeigen, dass der Kern nur das Element 1G enthält. Und das sind zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, 1G liegt da drin und die andere Aussage ist, da liegt nichts anderes drin. Deswegen zuerst mal die Frage, kennen Sie was im Kern liegt? Ja.
Dann müssen wir noch testen, wenn wir Alpha immer alles auf das Null-Element wirft. Denn wenn das Null-Element im Kern liegt, dann ist es noch definitiv.
Das habe ich nicht verstanden.
Also haben wir das nicht für Abwägungen, dass sie negativ sind, wenn die Kern nur das Null liegt? Und wenn wir dann jetzt überprüfen, ob alles auf das Null Element geschehen wird?
Wenn alles auf das Null Element geht, heißt das ja alles mit dem Kern.
Achso, dann.
Hier ist es ja quasi andersrum. Es liegt quasi so wenig wie möglich im Kern. Ja. Aber wissen wir denn überhaupt, ob das Einzelelement von G im Kern liegt? Ist das so? Ja?
Ja, weil wenn man das Einzelelement mit Alpha abbildet, dann kann man sich ein beliebiges Element aus G rausnehmen. Und quasi das Umschreiben zu G mal G hoch minus 1, dann würde man die Homomorphie-Eigenschaften anfangen von Alpha, sodass G hoch Alpha mal das Inverse von G hoch Alpha ist, und dann verwenden wir das gleiche Argument wie bei A.
Zum Beispiel. Genau. Irgendwo steht auch ein Zitat. Das Einzelelement der Startgruppe wird immer auf das Einzelelement der Zielgruppe abgebildet von einem Homomorphismus. Was war nochmal die ganz ursprüngliche Definition von Injektivität? So, Baby-Mina, ja.
Jedes Element aus H hat 0 oder 1 Urbild.
Genau, die Elemente aus dem Zielbereich haben höchstens ein Urbild. Also keins oder eins. Höchstens eins. Die 1 aus H hat jetzt ein Urbild unter Alpha, nämlich 1 von G, und hat höchstens 1, also genau 1. Also kann der Kern nur aus diesem einen Element bestehen. Hier verwendet, dass man den Kern auch schreiben kann als das volle Urbild des Einzelelements von H und H. Das ist also eine etwas andere Art, aber auch zu schauen. Da Kern Alpha das Urbild von der Länge 1H und Alpha ist, folgt aus der Injektivität, dass der Kern wirklich nur genau aus dem Einzelnen von G stehen kann. Man kann das auch anders machen. Man kann sowas machen wie, angenommen, es gibt da noch ein zweites Element, dann bildet man das ab, aber dann haben wir zwei verschiedene Leute, die das gleiche Bild unter Alpha haben, das entspricht der Injektivität. Es gibt fünf Methoden, das zu beweisen. Das ist jetzt mal etwas anderes. Und das hat die eine Richtung. Nämlich aus Monomorphismus folgt diese Geschichte mit dem Kern. Jetzt umgekehrt. Und jetzt möchte ich gerne Injektivität zeigen. Und wir haben ja gerade gehört, wie man zu Fuß Injektivität zeigt. Man muss sich überlegen, dass die Elemente aus dem Zielbereich immer nur höchstens ein Umfeld haben. Das heißt, jetzt schnappe ich mir ein Element aus dem Bild, schreibe zwei Urbilder hin, die theoretisch erstmal verschieden sein könnten und zeige, dass die in Wirklichkeit gleich sind. Machen wir so. Seid einfach A und B aus B so, dass H aus Alpha das gleiche ist wie B. Die waren wie gesagt, ich sage nur, die kommen aus B, die dürfen erstmal gleich oder verschieden sein, aber Ziel ist jetzt zu zeigen, dass sie gleich sind, denn wir setzen voraus, dass die Bilder gleich sind. Wer hat eine Idee?
Man könnte das inverse Element von, also im Prinzip das B auf die andere Seite ziehen.
Ja, genau. Wir sind jetzt ja hier in der Gruppe H gelandet und in Gruppe zu sein heißt, dass ich Inversen habe. Richtig, also kann ich in der Gruppe H von einer Seite mit dem Inversen von B weiterkommen. Dann gucken wir, was passiert. Sehr gute Idee. Von rechts damit. Tatsächlich ist die Richtung egal, aber dafür habe ich mich jetzt kurz entschieden. Das heißt, dann bekommen wir A hoch Alpha mal B hoch Alpha minus 1. Das ist das gleiche wie B hoch Alpha mal B hoch Alpha minus 1. Und die sind in der zueinander, ergeben also das neutrale Moment in H. Und das ist schön. Jetzt haben wir nämlich etwas, wo das Einzelmoment von H rauskommt, das scheint dann was mit dem Kern zu tun zu haben, das ist gut. Aber auf der linken Seite steht leider noch kein Bild unter Alpha, jedenfalls keins, das wir direkt als solches erkennen. Kann ich die linke Seite so umformen, dass ich sehe, dass das Bild von irgendwas unter Alpha ist? Genauso. Erst um hoch minus 1 und Alpha zu vertauschen und dann um da die Klammer zu setzen. Ja, genau. Genau würde ich es auch machen. Mit der Homophie-Eigenschaft gefolgt. Jetzt fange ich rechts an mit 1H und schreibe nur das ab, was ganz links steht. A hoch Alpha mal B hoch Alpha minus 1, so geklammert wie vorher. Und jetzt mache ich das, was Sie vorgeschlagen haben. Wir tauschen hoch minus 1 und Alpha und dann ziehen wir das Alpha ganz nach draußen, dann steht da A mal B hoch minus 1 und dann alles abgebildet mit Alpha. Jetzt sehen wir, dass das Bild von irgendwas unter Alpha ist. Und das ist gut, denn Bild von irgendwas unter Alpha gleich 1 ist eine Info, mit der wir was anfangen können. Jetzt liegt nämlich A mal B hoch minus 1 im Kern von Alpha. Der besteht aber nur aus dem Einzelelement von G, also muss das Element, was hier steht, das Einzelelement von G sein, also müssen A und B gleich sein, weil in Gruppen Inverse eindeutig sind. Gruppen sind großartig. Also, erhalten wir A, B, B, 1, diesmal in G, und dann A durch B. Wir haben also jetzt richtig schön zu Fuß nochmal Identität nachgerechnet. Und das war Lemmata. Und ich hoffe, dass Ihnen das teilweise zumindest bekannt vorkam. Denn als wir das in der Wiener gemacht haben für Wettbewerbe, da haben wir ziemlich genauso argumentiert. Was kommt? Ach so, nicht was kommt jetzt, sondern was haben Sie für Fragen, bevor wir weitergehen? Erstmal keine, dann gucken wir uns nochmal an, wie wir in Faktorgruppen rechnen. Haben wir schon ein paar Mal wiederholt, deswegen würde ich das nur einmal kurz so für Sie stehen lassen, aber jetzt nicht die Rechnung nochmal durchgehen. Wir verknüpfen in der Faktorgruppe, indem wir Repräsentanten verknüpfen. So kriegen wir eine Gruppe, aber Vorsicht, dass dieses N, das wir da hingeschrieben haben, für die Faktorgruppe muss ein Normalteiler sein, ansonsten kommt da nur eine interessante Menge raus, aber eventuell keine Gruppe. Und dann kommt hier der Homomorphisatz für Gruppen, den haben wir definitiv in der Nina bewiesen. Trotzdem können wir uns natürlich den Beweis nochmal so skizzenhaft angucken, um uns zu erinnern, was da los ist, wenn Sie das möchten. Schauen wir also kurz, was passiert. Dann schaue ich in Ihre Gesichter, was Sie brauchen. Der Homomorphiesatz macht Folgendes. Wir haben zwei Gruppen. Die Verknüpfungszeichen nenne ich wieder gleich. Die kriegen so einen Malpunkt. Die heißen G und H. Und jetzt habe ich einen Gruppenhomomorphismus Phi von G nach H. Der Kern soll K heißen. Das kennen wir alles schon, so wie gerade. Jetzt weiß ich aus dem Lemma vorher, dass der Kern ein Normalteiler ist, also kann ich die Faktorgruppe bilden, G modulo K. Und dieser Satz behauptet jetzt, dass diese Faktorgruppe isomorph ist zum Bild von Phi. Als Gruppe. Damit ist gemeint, dass es einen Gruppenisomorphismus gibt von der Faktorgruppe G modulo K auf das Bild von Phi. In anderen Worten, sehen wir in der Zielgruppe H sozusagen eine Kopie von einer Faktorgruppe von G. Und das bedeutet, dass man da Informationen hin und her schieben kann. Je nachdem, wo man mehr weiß, kann man Informationen aus G nach H schieben, nämlich über diese Faktorgruppe und das Bild und den Isomorphismus. Oder umgekehrt, wenn man mehr über H weiß, kann man über das Bild Informationen zurückziehen nach G in diese Faktorgruppe. Das ist eine Möglichkeit, diesen Homomorphiesatz zu lesen und anzuwenden. So. Sprechen wir kurz darüber, was da alles zu zeigen ist, und dann signalisieren Sie mir, was Sie sehen wollen. Oh, Frage?
Ja, Notationsfrage. Was bedeutet bei Ihnen, das ist mit Quellen oder ist.
Genau. So oder auch so sind in Leipzig verschiedene Zeichen, und ich benutze es mal so an der Tafel, weil ich manchmal dann, wenn ich dabei bin, nicht mitdenke. Das bedeutet isomorph. Und isomorph zu sein, das kann ich für alle algebraischen Strukturen definieren und darüber hinaus wahrscheinlich. Das bedeutet, dass es einen bijektiven Homomorphismus gibt, also eine bijektive strukturerhaltende Abbildung. Und wenn ich das für Gruppen mache, dann ist halt klar, ich meine, die Gruppen sind strukturgleich und gleich groß in einem gewissen Sinne. Also es gibt eine Bijektion, die strukturerhaltend ist. Wenn ich es für Ringe mache, dann meine ich halt für Ringe bijektiv und strukturerhaltend, für Körper, für Vektorräume, für bla. Und es ist immer dieses Zeichen. Okay? So, was dazu tun? Dass wir da eine sinnvolle Faktorgruppe haben, wissen wir. Jetzt muss man da irgendwie eine Abbildung hinschreiben, von der man behauptet, dass das ein bijektiver Gruppenhomomorphismus ist. Und um zu sehen, dass das eine Abbildung ist, muss man, egal in welche Richtung man das macht, sich einmal klar machen, dass es überhaupt eine wohldefinierte Abbildung ist. Denn so oder so muss man Repräsentanten auswählen. Siehe Algebra 1 und der Homomorphiesatz für Ringe, wo wir das Ganze ja gerade durchgespielt haben. Das heißt, wir müssen erstmal eine Abbildung hinschreiben oder einen Kandidaten für eine Abbildung, sehen, dass es wirklich eine Abbildung ist. Dann rechnet man kurz die Homomorphie-Eigenschaft nach. Das ist einfach, weil Phi ein Homomorphismus ist und weil man Phi bei dem Ganzen benutzt. Und dann muss man die Bijektivität nachweisen. Das heißt, man hat vier Dinge zu tun. Fünf, wenn man noch mitzählt, dass man eine Idee für die Abbildung braucht. Aber ich würde sagen, wenn man die hat, dann sind es vier Sachen. Und wir können alles machen. Wir haben Zeit. Ich kann Ihnen alles vorrechnen. Ich kann Ihnen nur einen Teil davon vorrechnen. Sie sind dran. Was möchten Sie gerne sehen? Wunschstimme.
Können Sie einmal alles durchgehen? Dann
ja.
Fahren.
Ja. Ich kann einmal hinschreiben, was alles zu zeigen ist. Ne? Also einmal die Abbildung definieren und dann nochmal hinschreiben, was zu zeigen ist. Und dann können Sie in Ruhe drüber nachdenken, was Sie alles sehen wollen. Machen wir das so. Das ist ein guter Vorschlag. Ich fange an mit der Abbildung und ich möchte einmal gucken, von wo nach wo ich das hier mache. Genau. Ha. In der Algebra 1 bei Ringen, da habe ich, glaube ich, mit dem Bild angefangen. Diesmal machen wir es andersrum. Es geht nämlich genauso gut. Sigma von G modulo K zum Bild von Phi definiere ich jetzt wie folgt. Und ich sage noch nicht, was es eine Abbildung ist, weil ich das noch nicht weiß. Für alle Elemente aus der Faktorgruppe. Apfelgruppe, die sehen ja so aus. K mal irgendein Vertreter, klein g. Und da sei das Bild von K mal g unter Sigma definiert als der Vertreter unter Pi. Das ist mein Vorschlag für eine Abbildung. Und dass es eine Abbildung ist, ist nicht klar, denn für diese Nebenklasse K mal G gibt es ja möglicherweise nicht nur das Repräsentanten G, sondern auch noch ganz viele andere. Das heißt, dann würde ich etwas anderes mit Pi abbilden und wir müssen uns irgendwie klar machen, dass egal ist, was wir da auswählen, sonst ist es keine Abbildung. Also machen wir eine kleine Liste, zu zeigen, Sigma ist überhaupt eine Abbildung, sprich, hängt nicht vom Repräsentanten ab. Wenn wir das haben, können wir zeigen, dass Sigma ein Homomorphismus ist. Wir reden über Gruppen, also brauchen wir die Gruppenhomomorphie-Eigenschaft. Und dann brauchen wir, dass Sigma die Tiefe ist. So, das sind streng genommen zwei Eigenschaften, injektiv und sujektiv, also sind es im Prinzip vier. Ich habe es zu drei zusammengefasst, weil ich nämlich gerade spontan überlegt habe, dass es cool wäre, hier die Tiefe mal anders zu zeigen. Nicht injektiv und sujektiv zu Fuß, sondern umkehrbildung. Wir haben Zeit, wir sind nicht so viele, wir können spontan sein, oder? Warum nicht einfach mal Dinge anders machen als in der Vorlage? Damit habe ich dann, glaube ich, auch beschlossen, dass ich Lust habe, das zu machen. Die Frage ist jetzt, was möchten Sie noch sehen? Möchten Sie alles sehen? Reichen Teile davon? Da brauche ich jetzt mal eine Meinung. Man könnte sagen, Homomorphie-Eigenschaft ist klar, denn man bildet ja hier irgendwas mit 4 ab und da haben wir die Homomorphie-Eigenschaft. Also sind die interessanteren Sachen wahrscheinlich, ist es überhaupt eine Abbildung und können wir eine Umkehrabbildung sehen. Insofern ist das mein Vorschlag, da Sie gerade nicht so kommunikativ sind. Ja, Vorschlag? Anderer Vorschlag? Wunsch, Beschwerde? Dann habe ich jetzt gerade beschlossen, dass wir das und das machen. Und das lassen wir weg, es sei denn, jemand sagt am Ende, doch, doch, ich brauche das noch. Keine Beschwerden. Dann los. Sigma ist eine Abbildung. Also brauchen wir die Unabhängigkeit von den Repräsentanten. Ich fange jetzt damit an. Ich brauche also zwei Leute, G und H zum Beispiel, die die gleiche Nebenklasse von K repräsentieren, damit ich gucken kann, was die Abbildung jetzt macht. Ich kann eigentlich Abbildung. Wenn ich jetzt Sigma draufwerfe, dasselbe rauskommt. Nach Abbildungsvorschrift heißt das also, dass G und H unter Pi gleich abgebildet werden müssen. Das heißt, das schreibe ich hin. Zu zeigen, G und P gleich H. Naja, wenn zwei Leute die gleiche Nebenklasse repräsentieren, heißt das, dass das eine mal das Inverse vom anderen in dem Normalteil wird. Wer sieht das nicht? Wem ging das gerade zu schnell? Also wer braucht das Argument, warum aus k mal g gleich k mal h folgt, dass g mal h auf minus 1 in k liegt? Wer möchte das sehen? Habe ich zu schnell gesprochen? Nein, allen scheint das klar zu sein. Gut, ist in Ordnung.
Ich konnte dein Gesicht nicht lesen.
Das heißt, wenn es g mal h auf minus 1 Kern von Phi. Und wir haben vorhin schon geübt, wie man mit Leuten aus dem Kern arbeitet. Im Kern zu liegen heißt, unter Phi landet man beim neutralen Element der Zielgruppe, das ist hier H. Das heißt also, wenn ich E mal H auf minus 1 mit, wie ist es, den Phi abbilde, kommt das Einzelbild von H. Also ist E mal H auf minus 1 unter Phi die 1 von H. zwar so, wie Sie das vorhin gemacht haben. Sie haben ja vorhin quasi diesen Schritt rückwärts gemacht. Die Homomorphie-Eigenschaft von Phi sagt mir, dass ich das Phi da reinziehen kann. Dann steht da G mal H minus 1 Geophi, mal H minus 1 Sophi. Aber ich darf auch hoch minus 1 und Phi vertauschen. Also steht dann, dass Geophi invers ist zu H hoch minus 1 hoch Phi, beziehungsweise H hoch Phi hoch minus 1. Und da Inversen eindeutig sind in einer Gruppe, müssen dann Geophi und H auf Phi gleich sein. Schreibe einen Zwischenschritt hin. Das heißt, Geophi ist das gleiche wie, wenn ich es auf die andere Seite bringe. Noch kein Zwischenschritt. Den Zwischenschritt habe ich aber gesagt. Man zieht das Phi rein und dann nimmt man es auf die andere Seite. Das ist das, was wir zeigen wollten. Also ist unsere Abbildung wirklich wohldefiniert. Es ist egal, welchen Vertreter ich da hinschreibe bei der Nebenklasse. Und dann mit 4 abbilde, da kommt immer dasselbe Bild unter 4 raus. Jetzt kommt Sigmas Bijektiv. Und dazu möchte ich einen Kandidaten hinschreiben für eine Umkehrabbildung. Soll die heißen? Gamma vielleicht? Gamma hatten wir beide nicht. Bei Gamma vom Bild von Phi nach M und K. Wie folgt definiert? Wir haben wieder eine Wohldefiniertheitsfrage, aber die klären wir gleich. Das sei wie folgt definiert. Für alle Bilder, also schreibe ich mal X und Phi. Warum das Sigma rückgängig macht. Denn Sigma bildet K mal X auf X hoch Phi ab und Gamma bildet X hoch Phi auf K mal X ab. Das heißt, wir sehen sofort, warum das eine vernünftige Umkehrabbildung wäre, wenn es eine Abbildung wäre. Ist es eine? Immerhin können wir ja hier statt X hoch Phi vielleicht Y hoch Phi schreiben und die sind vielleicht gleich, aber dann habe ich auf einmal nicht mehr X stehen, sondern Y. Ist es ein Problem? Nö, aus dem gleichen Grund, aus dem das da oben kein Problem war. Und in der Algebra 1 zu Ringe haben wir sogar explizit gesehen, wie es geht. Da habe ich mir das gleiche Rechnung wie oben nur rückwärts. Das heißt, da schreibe ich jetzt einen kleinen Kommentar mit, aber das ist schon für mich. Und das ist mal ein anderer Umfang. Auf der Faktorgruppe G und K. Das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ja.
Wie kann X hoch Phi im Bild von Phi sein, wenn die Länge sich ja weiterhin in GK, G und K befindet?
Nee, das sind unterschiedliche Mengen. Das Bild von Phi ist eine Teilmenge von H, eine Untergruppe von H. Das ist einfach die Menge der Bilder, deswegen habe ich das auch so geschrieben, dass man sieht, dass es ein Bild ist. Das heißt, X kommt aus G, aber X hoch Phi liegt in H. Und weil X aus G kommt, ist es sinnvoll, dass ich dieses Objekt hier bilde, K mal X. Der K ist ein Normalteiler von G und dann kann ich hier so eine Nebenklasse bilden, K mal X. Das geht. X kommt aus G, X hoch Phi kommt aus H. Dann ist es ein Bild. Achso?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt mit dem Kern verwechselt, weil der Kern besteht aus Elementen aus G.
Aus G, genau. Ja. Genau. Ja, man muss die ganze Zeit sortieren, wo man ist. Ja. Ja.
Bräuchte ich jetzt, um bei x hoch Phi hoch Gamma das 4 und das Gamma zu tauschen.
Darf ich nicht?
Nee. Auch nicht, wenn Gamma selbst ein Homomorphismus ist.
Das ist da nicht definiert. Um da tauschen zu können, müsste Gamma ja definiert sein, auch im Moment von G ist es aber nicht. Also beim Vertauschen von Abbildungen geht es nicht nur darum, ob ich irgendeine Eigenschaft habe, die mir sagt, dass ich das darf, oder ob die Abbildungen tatsächlich vertauschbar sind. Gibt es ja, es gibt ja vertauschbare Abbildungen, sondern ich muss ja auch gucken, ob sinnvoll ist, was abgebildet wird. Und Gamma ist für Elemente von G nicht definiert, deswegen kann ich das nicht zuerst drauf werfen. Und deswegen ergibt dann der Ausdruck keinen Sinn. Deswegen würde ich da nicht auf die Idee kommen zu tauschen.
Okay.
Ja. Noch mehr Fragen?
Kennen Sie ein Beispiel dazu?
Ja. Ich schwanke zwischen einem ganz banalen und einem ganz interessantes, aber über das ich kurz nachdenken muss. Okay, hier ist eins, was vielleicht irgendwie dazwischen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage jetzt mal, was man lernt aus dem Beispiel. Also meine Startgruppe G ist die Summe 3. Mein Homomorphismus Phi, also erstmal soll ich die Zielgruppe sagen, H. Meine Zielgruppe H ist zwei Elementen, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und meine Abbildung Phi ist die Siedlungsabbildung von dieser symmetrischen Gruppe da rein. Da erklären wir gleich nochmal kurz, wie die funktioniert. Aber es ist ein Gruppenhomomorphismus. Das Signum ordnet einer geraden Permutation 1 zu und einer ungeraden minus 1. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingucke, was habe ich da für Leute? Ich habe die identische Abbildung, die ist gerade, das heißt, die geht auf 1. Ich habe die Transpositionen, die sind ungerade, das heißt, die gehen auf minus 1. Und ich habe die drei Zyklen, die sind gerade, also gehen die auf 1. Das heißt, ich habe dreimal das Bild 1 und dreimal das Bild minus 1. Und das ist ein Gruppenhomomorphismus, das haben wir in der Lina gezeigt. Hier ist die Verknüpfung natürlich die Hintereinanderausführung von Abbildung. Hier ist die Multiplikation und in der Lina haben wir das alles ausgeext. Können Sie nochmal wiederholen? Ja.
Ist mit gerade und ungerade die Ordnung gemeint in dem Fall?
Nee, mit gerade und ungerade ist gemeint, ob die Permutationen sich bei der Darstellung als Produkt von Transpositionen mit einer geraden oder ungeraden Anzahl schreiben lassen. Das haben wir wiederholt am Anfang, als wir nochmal über Permutationen gesprochen haben. Transpositionen kann ich als eine Transposition schreiben, eins ist ungerade, deswegen sind die ungerade. Und ein 3-Zyklus kann ich als Hintereinanderausführung von zwei Transpositionen schreiben. Zwei ist gerade, also ist es gerade. Es ist eben gerade nicht die Ordnung. Okay?
Ja.
Als Erinnerung? Gut, jetzt können wir darüber sprechen. Das ist super an solchen Beispielen. Da kann man nochmal 300 Sachen wiederholen. Und wir gucken gleich, ob Sie das Beispiel hilfreich finden. Ich bin noch dabei. Aber das ist jetzt mein Setup. Das sind B und H, das ist mein Homomorphismus. Und jetzt müssen wir gucken, was der Kern ist. Habe ich Ihnen gerade im Prinzip schon verraten? Die Frage ist, ob Sie aufgepasst haben. Was ist der Kern? Tatsächlich könnten Sie das auch noch wissen aus der Lina. Der Kern von der Signumsabbildung ist nämlich immer dasselbe, strukturell. Hat sogar einen Namen. Oh ja, wir müssen noch mehr wiederholen. Okay. Also, ich kann für jede symmetrische Gruppe das machen, was ich hier gerade gemacht habe, also diese Signumsabbildung definieren in diese Gruppe, und der Kern davon ist immer die alternierende Gruppe. Also genau die Untergruppe, die aus allen geraden Permutationen besteht. Hier ist das Erzeugnis von diesem Dreizyklus, den ich gerade hingeschrieben habe. 1, 2, 3. Das ist die einfache. Jetzt können wir mal gucken, was wir schon alles gelernt haben und ob wir das anwenden können. Um nämlich zu sehen, wie groß die Faktorgruppe ist, können wir den Satz von Lagrange verwenden. Wir müssen also wissen, wie groß es geht, wie groß ist diese Untergruppe, also der Kern, und der Index ist dann die Ordnung der Faktorgruppe. Wer kann das für mich ausrechnen? Na?
Also, mit dem Satz von Lagrange ist das ja die Wertigkeit von je mal die Wertigkeit von k durch die Wertigkeit des Durchschnitts von.
Nee, das ist nicht Lagrange. Das ist eine Formel für die Bestimmung der Ordnung einer Untergruppe, die ein Produkt von zwei Untergruppen ist. Lagrange ist was anderes. Publikumsjoker. Was war Lagrange? Ja?
Lagrange sagt, das ist der Betrag von E und K. Das ist nämlich für den Betrag von
genau. Oder in anderen Worten, die Gruppenordnung, wir sagen auch nicht Betrag, wir sagen
ja,
Ordnung. Wir üben das, deswegen machen wir das. Die Gruppenordnung lässt sich schreiben als Ordnung einer Untergruppe mal Index. Das heißt, die Ordnung der Gruppe geteilt durch die Ordnung in dem Fall des Normalteilers ist der Index. Und das kann ich dann schreiben als Ordnung von E. Also die Zahlen brauche ich jetzt noch. Welche Ordnung hat G? Die ganze symmetrische Gruppe?
Das ist eine Dreifachität, also 6.
Richtig, genau. Jetzt braucht man K. Wie viele Elemente hat K? Was liegt denn Erzeugnis dieses Dreizyklus? Wie groß ist das? Wir können auch Teilerraten machen, denn 6 hat nicht so viele Teiler und die Untergruppe muss ja also heute nur einen Teiler von 6 haben. Ja?
2.
Warum 2? Welche Elemente liegen da drin?
Also 1, 2, 3. Die Identität.
Ja, aber das Ding ist nicht so wie selber im Vers. Was ist das im Vers? Das muss ja auch mal zeigen. Das Erzeugnis ist eine Untergruppe. Sehen Sie, das heißt, Sie kommen insgesamt auf 3. Kann man sich auch merken, bei Zyklen ist die Ordnung des Erzeugnisses immer die Länge des Zyklus. Das ist einfach so eine kleine Regel, die man sich herleiten kann. Also die 3. In anderen Worten hat unsere Faktorgruppe Ordnung 2. Jetzt sagt uns der Homomorphiesatz, es gibt einen Isomorphismus von dieser Gruppe hier auf das Bild. Na, jetzt hat diese Gruppe Ordnung 2, also muss das Bild alles sein, denn wir haben ja nur 2 Elemente. Hätten wir uns auch zu Fuß überlegen können, aber so kommt das nochmal nebenbei mit raus. Und man kann sich auch die Wirkung vorstellen, wir reden später noch über Gruppenwirkungen. Denn eine Gruppe der Ordnung 2 kann man sich ja immer vorstellen, wie etwas, was 2 Sachen vertauscht. Also in dem Fall zum Beispiel die beiden Dreizyklen. Aber das führt zu weit. Das war ein kleines Beispiel, ein improvisiertes. Einfach um einmal zu sehen, wie kann man konkret mit einer Gruppe und einem Normalteiler anfangen und einem Homomorphismus. Und das funktioniert aus mindestens 2, wahrscheinlich eher aus 25 Perspektiven, aber ich biete jetzt 2 an. Perspektive 1, ich habe eine Gruppe und einen Normalteiler. Und dann kann ich immer einen Homomorphismus finden, sodass der Normalteiler genau der Kern ist und dann kann ich den Homomorphiesatz draufwerfen. Oder ich fange mit einer Gruppe und einem Homomorphismus an und mache dann einfach ganz stumpf, was im Satz steht. Aber so oder so kann ich auf die Art und Weise Informationen hin und her schieben. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Im Laufe der Vorlesung werden wir noch viele natürliche Anwendungen davon sehen. Das war ein frühes Instrument. Also vor 1900, als die Gruppentheorie noch in den Babyschuhen steckte und es auch den abstrakten Gruppenbegriff erst Also der entstand da gerade erst. Da waren das aber so die ersten Werkzeuge, die Leute benutzt haben. Sowas wie der Satz von Lagrange und sowas wie, ja, ich hab so eine Abbildung und das hieß damals natürlich nicht Gruppenhomomorphismus, aber manche der Wörter waren so ähnlich schon da und manche haben sogar sowas Ähnliches bedeutet wie heute. Und dann kann man sehen, wie Leute mit solchen Argumenten dann Informationen zwischen zwei Gruppen hin und her transportiert haben. Das würde man heute modern anders aufschreiben, aber man kann sehen, dass es genau die Ideen sind, die wir jetzt besprechen. Das ist also alt. Das alte Gruppentheorie, die wir machen. Und wir gucken weiter. Jetzt wenden wir uns nämlich an, in Satz 3.3 ist tatsächlich so Grundwissen, als würden wir so ein kleines Lexikon von Gruppenwissen anlegen. Und das braucht man dann später, wenn man ein bisschen fortgeschrittene Gruppentheorie macht oder wenn man Galois-Theorie hört oder so, also da, wo man solche Sachen wirklich anwendet. Ich mache es in der Vorlesung ganz gerne und stelle es auch nicht als Übungsaufgabe oder nur manchmal, weil man hier nochmal sehen kann, wie man mit der Idee des Homomorphiesatzes dann andere Sachen beweisen kann. Das heißt, da kommen jetzt so Aussagen, bei denen man denkt, wie zur Hölle soll ich dann eine Idee haben, wie man das zeigen kann, aber der Witz ist einfach nur, drauf zu starren, eine Idee für eine Abbildung zu haben und dann den Homomorphiesatz drauf zu werfen. Und der tut dann alles. Und das möchte ich an diesen beiden Aussagen zeigen, wie das funktionieren kann. Das ist der ganze Sinn. Die kann man dann später wieder vergessen. Erstmal. Gut. Und tatsächlich braucht man einfach einen Moment, um zu lesen und zu verstehen, was da steht. Erste Aussage, Teil A, da haben wir eine Gruppe, G, eine Untergruppe U und ein Normalteil N. Und jetzt basteln wir innerhalb der Gruppe mit diesen Sachen rum. Wir wissen ja, dass U geschnitten N dann ein Normalteiler von U ist. Also ist es sinnvoll, sich die Faktorgruppe anzugucken, U modulo U geschnitten N. Das ist jetzt eine Faktorgruppe von dieser Untergruppe U. Und wenn wir die verstehen wollen, dann können wir stattdessen auch das Produkt angucken, U mal N. Das ist auch eine Untergruppe von G. Und da haben wir die Faktorgruppe U mal N modulo N. Und in der Praxis ist es dann später so, dass man häufig über die eine dieser Gruppen was weiß, über die andere vielleicht weniger. Und mit diesem Satz kann man meine Informationen hin und her schieben. Erste Aussage. Zweite Aussage, und das heißt häufig zweiter Kürzungssatz. Den ersten haben wir schon gesehen. Da haben wir jetzt so eine verschachtelte Situation, nämlich eine Gruppe, zwei Normalteiler M und N, der eine liegt dem anderen, in diesem Fall N in M. Sodass wir also jetzt eine Faktorgruppe von einer Faktorgruppe haben. Juhu! G modulo N ist die Hauptfaktorgruppe, in der wir arbeiten. Und jetzt können wir, indem wir den Normalteiler M nehmen und dann dort die Faktorgruppe M modulo N bilden, können wir sehen, dass M modulo N ein Normalteiler von G modulo N ist. Also können wir da eine Faktorgruppe bilden. Dann kriegen wir eine Doppelfaktorgruppe. Wenn wir in der nicht rechnen wollen und selbst ich habe keine Lust, an Doppelfaktorgruppen zu rechnen, dann können wir uns das schenken, weil wir nämlich eine dazu isomorphe Gruppe finden, G modulo M, also G modulo dem größeren Normalteiler. Das ist nur eine einfache Faktorgruppe, das heißt, wir können unsere ganzen Rechnungen da machen und dann die Info, die wir brauchen, daraus ziehen. Der zweite Kürzungssatz ist für mich ein ich muss nicht in der Doppelfaktorgruppe rechnen Satz, sondern ich kann auch woanders rechnen. Los geht's. Ach so, doch nicht, ich muss wischen. Dann können Sie kurz überlegen, ob Sie noch Fragen haben, bevor wir anfangen, das zu beweisen. Die Idee habe ich ja schon gesagt, ja? Frage?
Brauchen wir jetzt einen Beweis? Von Satz 3.2, wo haben wir da jetzt gezeigt, dass Sigma ein Homomorphismus ist?
Haben wir nicht. Weil sich niemand beschwert hat. Ich habe gefragt, ob wir alles zeigen wollen und niemand hat irgendwas gesagt. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht und alle haben mich so angeguckt. Und wir haben nicht gezeigt, dass Sigma ein Homomorphismus ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass man das sehen kann, denn die Definition geht ja auf Phi zurück und Phi ist einer. Das heißt, die Homomorphie-Eigenschaft leitet sich sofort ab aus der von Phi. So, das war mein Kommentar und niemand wollte es sehen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber sehr berechtigte Frage. Okay, ich habe schon angedeutet, was passieren wird. Wir werden zweimal irgendwie clever den Homomorphiesatz verwenden und hoffen, dass der uns dann die ganze Arbeit abnimmt und wir nicht selber so viel rechnen müssen. In beiden Fällen ist es da so, dass wir eine Isomorphie haben, also dass es um einen Gruppenisomorphismus von einer Seite auf die andere geht und von wo wir starten und wo wir enden, ist aber egal. Es lohnt sich also, kurz drauf zu starren und sich zu überlegen, welche Seite eignet sich, um als im Homomorphiesatz G modulokal interpretiert zu werden. Das heißt, was lohnt sich für die Zielgruppe G, was lohnt sich für den Kern und was könnte dann das Bild sein? Das hinzusortieren ist der erste Schritt, um eine Idee für eine Abbildung zu haben, die das tut, was wir wollen. Da möchte ich Sie mal einen Moment selber draufstarren und nachdenken lassen. Außerdem sind da haufenweise Faktorgruppen, das heißt, wir kriegen bestimmt wieder Wohldefiniertheitsprobleme, das kennen wir inzwischen, das können wir. Aber schauen wir mal Teil A an. Die eine Möglichkeit ist, dass die linke Seite wirklich die linke Seite ist. Das heißt, dann müssen wir U geschnitten N als Kern von einem Homomorphismus finden. Das ist die eine Möglichkeit. Und die rechte Seite müsste das Bild sein. Oder könnte ja auch sein, dass es andersrum einfacher ist. Dass es einfacher ist, die rechte Seite als gebende lokal zu interpretieren. Ich sehe keine Idee. Bei der ersten Aussage, bei A, da ist tatsächlich meine Intuition immer, wirklich links anzufangen. Das heißt, ich starte in U, ich definiere eine Abbildung von U in die Faktorgruppe, die rechts steht, U mal N modulo N, und versuche das so zu basteln, dass U geschnitten N als Kern rauskommt. So fangen wir also jetzt an. Das Ding heißt Psi. Diesmal haben wir kein Wohldefiniertheitsproblem. Wir fangen links so an, dass wir Elemente von U abbilden, wirklich nur aus U. Das heißt, wir wählen da nichts aus. Das ist dann meine kleine Erleichterung. Und ich schreibe mal das so hin, dass man sieht, dass U der Startbereich ist und die rechte Seite auch wirklich der Zielbereich. Das ist ein Homomorphismus, das erstmal, das wissen wir noch nicht. Und dass der Kern wirklich ungeschnitten endet. Und wenn wir das hinkriegen, ist alles schön. Und ich sehe ihr tätige Gesichter. Warum?
Ja. Wie sieht ein Element aus U mal N und N aus? Ich habe irgendwie, weil da auch keine Klammern sind.
Ja.
Problem ist, das richtig.
Ja, die Klammern, die sind, wenn man das so schreibt, vorne. Aber gucken wir uns mal kurz an. Wie sieht ein Element aus U mal N modulo N aus? Naja, generell, wenn ich so eine Faktorgruppe habe, muss ich ja einmal gucken, liegt der Normalteil da wirklich in der großen Gruppe drin? Ja, das tut er. Ich sehe es ja hier. Und dann bilde ich einfach Nebenklassen mit Repräsentanten, in diesem Fall aus U mal M. Das heißt, ich nehme mir ein Element X aus U mal M und bilde die Nebenklasse N mal X. Jetzt kann ich natürlich benutzen, dass U mal N so aussieht, wie es aussieht. Das heißt, ich kann das X natürlich irgendwie explizit schreiben als kleines U mal kleines N. Und dann kann ich statt N mal X schreiben n mal q mal klein n. Dann können wir irgendwie merken, dass wir Repräsentanten diese besondere Form haben. Jetzt sehen wir auch, warum n mal u wirklich nur ein Spezialfall davon ist. Das ist der Spezialfall, dass es keine Änderungen des Einzelnen ist. Das heißt, so kann man sehen, vielleicht bin ich auf die Idee gekommen, aber eben auch, warum wir wirklich hier landen. Ne? Wenn die Vertreter nur aus u kommen dürfen, lande ich automatisch in der Gruppe, die da steht. Ja, U-Frage. Besser? Ist geholfen, das eine zu schreiben? So, was ist zu tun? Hom, Kern, dann werfen wir den Satz drauf. Und um die Isomorphie zu kriegen, müssen wir noch sehen, dass es eben Sujektiv ist. Denn da steht ja Isomorphie zum Bild. Und hier steht ja nicht, noch nicht, dass das das Bild ist. Das heißt, wir brauchen die Sujektivität der Abwehr. Das heißt, wir brauchen die Isomorphie-Eigenschaft. Dann brauchen wir den Kern von Psi. Das ist eine wirklich überschnittliche Endes. Und wir brauchen dann Homsatz, denn dann tut der alles für uns. Und ich werde aber noch einmal kurz erklären, warum. Nee. Wer sieht noch nicht, warum diese ganzen Zutaten dazu führen, dass der Homsatz anwendbar ist und uns auch was nützt? Für wen soll ich das nochmal aufdröseln? Okay.
Also nur eine Frage.
Achso, ja.
Und auch der Kern von Phi genau umschnitten.
Wir wissen nicht, dass das so ist, wir wollen das zeigen. Gucken Sie mal auf die linke Seite, da steht U modulo U geschnitten N. Ich schreibe mal, Moment, vielleicht hilft Ihnen das. Ich mache mal hier auf dem Schnitzerbild, was die Idee ist. Der Homsatz macht ja G modulo Kern, das ist so morph zum Bild. So, das ist meine Kurzform vom Homsatz, so ist der in meinem Kopf abgespannt. G modulo Kern ist so morph zum Bild. Damit das zu der Situation da hinten passt, brauchen wir auf der rechten Seite, dass das Bild U mal N modulo N ist. Ich brauche also, dass die Abbildung subjektiv ist. Sehen Sie das? Dann brauche ich, ne, das ist immer die Zeichen klar, geschenkt. Auf der linken Seite brauche ich, dass die Startgruppe, also dieses G, U ist, denn da steht ja ein U links. Das sieht auch gut aus. Und jetzt muss ich noch das mit dem Kern hinpuzzeln und da steht U geschnitten N. Das heißt, der Kern muss U geschnitten N sein, damit links wirklich steht U modulo U geschnitten N. Das soll die Entsprechung dazu sein. Und auf der rechten Seite soll das stehen. Das heißt, ich habe quasi vorher mir hingepuzzelt, was kann der Homomorphiesatz und wie passen die Zutaten zu der Aussage, die ich zeigen will. Und dann habe ich meine Abbildung so definiert, dass ich dachte, das könnte klappen. So, das war quasi, das war mein Kopf, der Schmiedel, und dann habe ich angefangen, es hinzuschreiben. Und so wird auch klar, was unsere Checkliste ist. Startbereich U passt. Zielbereich passt. Aber für das Bild brauchen wir Subjektivität. Kern muss jetzt noch das Richtige sein und das Ganze muss überhaupt noch Morphismus sein, damit der Satz anwendbar ist. Deswegen die Zutaten dort, also die, diese zu zeigen Liste. Jetzt ergibt die hoffentlich mehr Sinn. Gut. Fangen wir an mit der Homomorphie-Eigenschaft. Ich brauche also zwei Leute aus U und muss die Abbildung, muss gucken, das Übliche sein also. Will ich irgendwie in der Mitte anfangen? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ich fange aus didaktischen Gründen hier in der Mitte an. A mal B und ich habe C, ist das eine. Und das andere ist, nee, das glaube ich nicht gut. Ich werde es sowieso gleich anders machen. A mal B hochziehen. Ich sage mal für die Verknüpfung in der Gruppe. Nach Definition ist A mal B hoch Psi doch, wenn wir hier gucken, in die Abbildungsvorschrift, hier steht, das ist dann die Nebenklasse von N mit Vertreter A mal B. Also kann ich sagen, kann ich schreiben.
Position von Psi.
Mehr ist da nicht passiert.
Oh, mir fällt gerade ein, dass Leute darum gebeten haben, dass ich hier an der Tafel größer und deutlicher schreibe, damit ich auch im Video besser zu erkennen ist. Es ist jetzt, glaube ich, einigermaßen deutlich.
Ich weiß nicht, ob es groß genug ist, aber können wir alle gemeinsam ein bisschen mit drauf achten? Gerade wenn da Indizes kommen.
Ich glaube, ich hatte jetzt noch nicht so viele, aber...
Das wurde mir mitgeteilt von Leuten, die in der Algebra 2 aus strukturellen Gründen keine Zeit haben und hier nicht sitzen können. Ha. Und ich hätte es am Anfang sagen sollen, aber vielleicht können wir jetzt alle immer ein bisschen mitdenken, dass ich etwas größer schreibe und deutlicher, als Sie das hier im Raum brauchen, tendenziell. Ha. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja.
Diese Definition von Phi,
die ist... Die ist zu klein, ne? Die kann kein Mensch lesen, ja. Guter Punkt. Also machen wir da mal so einen Pfeil dran. Definition von Phi. Ich sage es ja auch immer noch dazu, das hilft hoffentlich, aber trotzdem kann man mal gucken, ob man ein bisschen drauf achten kann. Jetzt sind wir hier. Hat jemand eine Idee, wie ich das anders schreiben kann? So dass man, ja.
Da ist das N ja normal, weil das würde ich einfach sagen, N mal A mal B, das sind N mal A, mal N mal B.
Ja. Genau, das ist ja so, wie die Verknüpfung in der Fachgruppe definiert ist. N mal A mal B ist dasselbe wie N mal A mal N mal B. Richtig. Vielen Dank. Und jetzt sehen wir, dass das die Bilder sind von A bzw. B unter Psi. Und dann sind wir schon fertig. Erster Teil. Zweiter Teil. Wir wollen gucken, ob der Kern das ist, was wir brauchen. Also fangen wir einfach an zu rechnen. Auf jeden Fall ist ja der Kern von Psi eine Untergruppe vom Startbereich, also von B.
Und wer kann mir noch mal sagen, wie der Kern definiert ist? Was für eine Eigenschaft brauche ich hier jetzt?
Dafür müssen wir gucken, was die Zielgruppe ist.
Ist also nicht ganz offensichtlich vielleicht.
Wie erkenne ich hier aber den Kern? Ein Kern
okay, vielleicht brauchen wir eine Vorstufe.
Die Zielgruppe ist ja diese hier. O mal M nach N. Was ist denn das Einzelelement dieser Zielgruppe? Das ist es, ne? Wenn Sie das haben, dann können Sie auch meine andere Frage beantworten. Was ist generell das Einzelelement von der Faktorgruppe? Ganz allgemein. Was ist die 1 in der Faktorgruppe B modulo N? Ja?
1 mal, also das Einzelelement aus der G-Gruppe mal das Einzelelement aus der N-Gruppe.
Nee, denn das sind dieselben Elemente, N ist eine Untergruppe, das heißt, dann würde ich das Einzelelement der Gruppe bekommen, aber das lebt hier gar nicht. Das Einzelelement der Gruppe lebt nicht in der Faktorgruppe. Es muss was anderes sein. Was ist das Einzelelement der Faktorgruppe? Ja.
Wenn ihr vorne wieder dieses große N verfügt, was wir diese Verbversetzung haben, 1.
Richtig. Das N verknüpft mit dem Einzelelement der Gruppe als Repräsentant. Das kann ich natürlich weglassen, weil es da drin liegt. Also das ist N. Vorsicht, die Elemente der Faktorgruppe sind selbst Mengen und keine Gruppenelemente. Und das Einzelelement hier ist die Menge N, die wir normal schreiben. Kann man sich gut merken, wenn man sagt, das Einzelelement ist das mit Repräsentant 1. Ne, so sind sie vielleicht auch für die Bewegung gefallen. Das heißt also, wenn ich jetzt frage, was der Kern von Psi ist, dann sind das diejenigen Leute aus dem Startbereich, also aus U, die nach dem Abbilden auf diesem 1-Element landen. Jetzt haben wir halt nicht W modulo N, sondern wir haben das hier, U mal N modulo N, aber das 1-Element ist das gleiche, das ist auch einfach N. Denn das 1-Element der Gruppe U mal N ist ja dasselbe wie das 1-Element von B. Also können wir das aufschreiben. Das ist die Menge aller U aus U mit der Eigenschaft, U hoch Psi ist das 1-Element, ich schreibe es einmal aus. Das 1-Element der Zielgruppe und das ist N.
Jetzt überlegen wir nochmal, was war Psi? Psi, wenn Psi angewandt auf U ergibt N mal U. Das heißt, N mal U soll N sein. Das können wir gerne hinschreiben.
Das sind diejenigen U aus U mit der Eigenschaft, dass N mal U das gleiche ist wie N.
Aber für welche Elemente aus der Gruppe gilt es denn? Welche Elemente aus der Gruppe haben die Eigenschaft, dass wenn man die als Repräsentantin schreibt, dass dann N selber rauskommt? Haben Sie eine Idee?
Das Einzelelement aus U.
Aber nicht nur. Das tut es, aber es könnten auch noch mehr Elemente sein. Was noch? Ja?
Alle Elemente, die schon in M liegen.
Richtig. Alle Elemente aus N repräsentieren, wenn man die als Substantiv hinschreibt, N selber. Das heißt also, um das hier zu erfüllen, muss ich einerseits ein kleines U aus U sein und andererseits muss ich in N liegen, damit diese Gleichung stimmt. Also muss ich gleichzeitig in U und N liegen. Und jetzt sehe ich schon, jetzt sehen Sie schon, dass alles richtig ist. Ja, Karl?
Ja, bei dem 1 von U mal N, also ja. Das ist sehr schwierig zu lesen.
Ja. Ich habe es dazu gesagt und es ist ein Zwischenschritt, der eigentlich überflüssig ist. Den habe ich immer geschrieben, damit alle sich nochmal erinnern können, was das Einzelne ist. Aber nein,
aber da fehlen auch Clouds und den U.
Die muss ich nicht setzen. Die habe ich vorhin für die Deutlichkeit gesetzt, aber die muss man standardmäßig nicht setzen.
Okay.
Ja, das habe ich vorhin gemacht, weil die Frage kam, wie man das lesen muss. Aber standardmäßig muss man die nicht setzen. Und ich finde, die machen es manchmal unübersichtlich. Das heißt, die würde ich dann setzen, wenn sie mich darum bitten. Also wenn sie sagen, da ist mir nicht klar, wie ich das lesen muss, bitte setzen Sie Klammern. Das heißt, wir haben von unserer To-Do-Liste fast alles abgearbeitet. Es fehlt noch die Solutivität. Gut, ich muss also für alle Leute aus U mal N und U N, und wir haben da oben stehen, wie die aussehen, muss ich im oberen U finden. Ich will wieder einen kleinen Schmierzettel eintragen. N ist ein Normalteil, das heißt N mal U ist das gleiche wie U mal N als Menge. Das war ein Lemma, was wir bewiesen haben in Kapitel 2. N mal U ist das gleiche wie U mal N. Jetzt darf ich in der Faktorgruppe U mal N und U N neben das N jeden Repräsentanten aus U mal N schreiben. Oder auch aus N mal U. Also gucke ich mir so ein Ding jetzt mal an. U mal X, wobei ich X schreiben kann, als da oben steht, kleines U mal kleines N. Aber ich darf ja auch die Reihenfolge vertauschen. Das heißt, ich kann X auch schreiben als ein kleines B aus N und ein kleines V aus U. Und wenn ich das mache, dann sehe ich, naja, dieses B kommt aus N, das heißt, es darf ich als Repräsentant einfach weglassen. Ach nee, Moment, das ist ja, ich wollte es anders machen, ich habe es genau falsch gemacht. Ich wollte, wir haben ja erwähnt, dass es mal N nicht von Verzeihung. So, richtig gesagt, aber vielleicht nicht richtig. Wir betrachten Nebenklassen von N, da oben steht es zum Glück richtig. So, jetzt habe ich hier so ein N mal X stehen. X ist mein Repräsentant, der aus dem Zielbereich kommt. Ne? U mal N und U N ist die Faktorgruppe. Das heißt, mein Repräsentant X kommt aus U mal N. Aber U mal N ist das gleiche wie N mal U als Menge, weil N ein Normalteiler ist. Das heißt, ich kann dieses kleine X schreiben als B mal V, wobei B aus N kommt und V aus U. Jetzt habe ich hier N mal B mal V stehen. Dieses B kommt aus N. Wir haben gerade gelernt, wenn der Repräsentant aus N kommt, ist das ja einfach N. Also steht da N mal das kleine V. Also kann ich dieses V doch als Wurbel nehmen. V hoch C ist jetzt N mal X. Fertig. Das heißt, egal in was für ein Element dieser Faktorgruppe ich anfange, ich kann immer einen Vertreter aus U finden, der es tut. Also dessen Bild das Ding hat. Das schreibe ich jetzt kurz hin. Sein N mal X aus U mal N. Kapitel 2 ist gerade vergessen. Ich mache also rückwärts das, was ich auf dem Schmierzettel gemacht habe. Wenn n mal x. In anderen Worten, wenn ich mit irgendeinem Element n mal x aus dem Zielbereich anfange, finde ich ein Urbild und deswegen ist meine Abbildung tatsächlich surjektiv. Und jetzt kommt der Homomorphiesatz und sagt, dass die Startgruppe U monokern von Psi isomorph ist zum Bild von Psi, aber wir haben gerade gesehen, das Bild ist alles. Und jetzt haben wir alles beisammen. Die rechte Seite stimmt jetzt, das ist das Bild. Auf der linken Seite steht U und Kern. Der Kern, haben wir gezeigt, ist U geschnitten N, also das ist wirklich genau das, was wir zeigen wollen. Und es war ein bisschen mühsam, aber nur, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben. Wenn wir das öfter machen, dann ist es nachher nur noch eine kurze Skizze hinmalen, Abbildung hinschreiben, zack, 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 fertig. Mal gucken, ob ich das jetzt für Teil B einlösen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde mir Mühe geben. Einmal machen wir das jetzt noch. Hat Ihnen das mit der Skizze am Anfang geholfen, einmal zur Orientierung und zu sehen, was soll? Dann können wir das nämlich gleich nochmal so ähnlich machen. Okay, gut. Ja, machen wir. Diesmal müssen wir auch wieder die ganzen Zutaten hinfummeln und wir haben zusätzlich Symboldefiniertheitsding. Aber ich schaue mal, ob ich die Rechnung da kurz machen kann. Denn dann haben wir heute schon ein paar Mal wohl definiert hat angeguckt. Und eigentlich wäre mein Plan, dass wir das jetzt fertig beweisen. Denn wenn man da einmal drin ist, geht es besser, als wenn wir dann nächste Woche uns wieder umständlich reindenken müssen. So, Teil B. Wo bin ich? Da ist die Tafel. Ja, das ist alles okay. Skizze zuerst diesmal. Beim Homomorphiesatz haben wir E0-Kern, das ist isomorph zum Bild. So, das ist wieder unsere Orientierung. Das heißt, wir wollen wieder gucken, was ist E, was ist der Kern, was soll unser Homomorphismus sein, was soll das Bild sein. Und ich orientiere mich wieder auf der linken Seite zuerst. Da steht dieses G modulo N ganz links. Das heißt, das könnte meine Startgruppe sein. Und das ist mein erster Versuch. Die Startgruppe soll G modulo N sein. Das heißt, die Abbildung soll dann hier starten. Auf der rechten Seite steht G modulo N. Das heißt, wenn ich so ähnlich bastel wie gerade und wenn ich eine surjektive Abbildung hinkriege, dann ist meine Zielgruppe einfach G modulo N. Das hoffe ich jetzt mal, dass es geht. Das heißt, ich brauche eine Abbildung von G modulo N nach G modulo N. Die wird gleich Alpha heißen, deswegen schreibe ich hier schon mal Alpha. Und hier ist jetzt also der Plan. Ich brauche so ein Alpha mit diesem Startbereich und diesem Zielbereich. Ich brauche, dass es zum Homomorphismus ist. Vielleicht habe ich ein Wohldefiniertheitsthema. Mal gucken. Und ich muss den Kern sehen. Und der Kern muss dann ja am besten das sein, was ich auf der linken Seite rausfaktorisiere. Das heißt, der Kern von Alpha müsste hoffentlich m modulo n sein. Hoffen wir das Beste. Okay, das ist mein Plan und ich mache jetzt einen Vorschlag für dieses Alpha. Und jetzt wissen wir ungefähr, was wir zeigen müssen, damit es funktioniert. Anfang. So, kann ich machen.
klar, dass es eine Abbildung ist? Nein, denn nur weil hier so ein G steht, weiß ich ja nicht, welchen Repräsentanten ich auswählen soll, um mir dann das N zu kleben. Könnte ich auch einen anderen nehmen und was passiert denn? Wir haben also leider so ein Wohldefinitheitsding, aber hey. Ich schreibe optimistischerweise hin. Wir wollen zeigen, Alpha ist wohldefiniert, ist also überhaupt eine Abbildung. Alpha ist ein Homomorphismus. Ich behaupte, der Kern ist das, was wir brauchen. Nämlich N Modul N. Und ich brauche auch wieder, dass es subjektiv ist. Das kann man tatsächlich sehen, aber ich schreibe es trotzdem hin. Und dann haben wir den Homomorphiesatz und ich hoffe, dass die Skizze deutlich gemacht hat, dass der Homomorphiesatz es dann auch wirklich tut, wenn er alles so zusammenfasst. Einverstanden? So, beim zweiten Mal ist es hoffentlich nicht mehr ganz so überwältigend. Wir beginnen damit, dass Alpha überhaupt eine Abbildung ist. Das heißt, ich muss jetzt wieder das Übliche machen, schreibe die gleiche Nebenklasse hin mit zwei verschiedenen Repräsentanten und gucke, was passiert. Ja. Ich würde sagen, wir machen es auch ruhig nochmal. Ich sehe es niemand, aber das ist mir glasklar. Könnte ich im Schlaf. Also machen wir es einmal kurz. Wohldefiniert heißt, sprich, Alpha ist eine Abbildung. Sein C und H aus G so, dass sie die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das heißt, N mal G soll N mal K sein. Und dann muss ich zeigen, dass wenn ich da jetzt dieses Alpha drauf werfe, dass dann die gleiche Nebenklasse für M rauskommt. Das heißt, ich muss zeigen, M mal G gleich M mal H. Das ist ja vielleicht gar nicht so schwierig. Na Moment, N liegt doch in M drin. Ich behaupte, dass das jetzt eine mini kleine Rechnung ist. Denn aus N mal G gleich N mal H folgt, das haben wir vorhin schon mal gesehen, hier, G mal H minus 1 muss jetzt in N liegen, denn ansonsten würden ja G und H nicht die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Aber N ist doch eine Untergruppe von M. Das heißt, dieses Produkt liegt auch in M und das heißt, dass G und H auch für N die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Fertig! Das war jetzt wirklich was fast zum Hingucken. Sozusagen nicht sieht. Alpha sieht nicht, welchen Repräsentanten wir nehmen. Beziehungsweise das spielt keine Rolle. Es kommt auf jeden Fall das gleiche Bild raus. Das war die Wohldefiniertheit. Gut, Homomorphie-Eigenschaft. Kann man auch einfach hinschreiben. Denn das Abbilden in dieser Weise, wo man so einem Repräsentanten dann die davon repräsentierte Nebenklasse zuweist, ist immer ein Homomorphismus. Das ist das Natürlichste der Welt. Schreiben wir also ganz kurz hin. Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt, ich brauche einfach zwei Repräsentanten. Dann gilt, naja, wenn ich jetzt erst zwei Leute aus der Fackelgruppe nehme und die verknüpfe, dann habe ich ja N mal A mal N mal B verknüpfe in der Fackelgruppe, bilde das, was rausgekommen ist, mit Alpha ab. Und jetzt gucke ich, was passiert. Nach Definition der Verknüpfung in der Fackelgruppe ist es ja einfach N mal A mal B. Wo ich weiß, was Alpha macht. Alpha schnappt sich den Repräsentanten A mal B und klebt ihn an M. Und jetzt mache ich das Ganze rückwärts. Das ist jetzt N mal A mal N mal B wegen der Verknüpfung in der Faktorgruppe Modul M. Aber N mal A ist offensichtlich A hoch, N mal A hoch Alpha und M mal B ist offensichtlich N mal B hoch Alpha. Links steht erst Produkt, dann Alpha angewandt.
ganz rechts steht erst Alpha angewandt, dann Produkt. Produkte überhaupt sinnvoll sind. Und wir sehen, dass diese Art und Weise einfach von der einen Faktorgruppe in die andere zu wechseln, sozusagen, ganz natürlich ist. Ja, haben wir schon ganz viel geschafft. Was ist als nächstes dran? Ach, der Kern. Der Kern muss irgendwie passen. Ja, dann spielen wir wieder das Spiel. Was ist der Kern? Okay, zunächst mal ist das ja eine Teilmenge oder sogar eine Untergruppe der Startgruppe. Das heißt, wir müssen irgendwie in dem Modul N anfangen. Es sind also die ganzen Leute N mal X aus E-Modul N mit der Eigenschaft, dass Alpha sie auch das Einzelelement der Zielgruppe wird. Und jetzt sind Sie wieder dran. Was ist das Einzelelement der Zielgruppe diesmal? Ja, ich weiß, es sind ganz viele Faktorgruppen, aber wir können es. Was ist das Einzelelement der Zielgruppe? Versuchen Sie es. Sie eine halbe Hand. Okay.
Erstmal die Gruppe, wo nur das Einzelelement drin ist.
Was ist die Zielgruppe? Wohin will man ein Paar?
Nach G.
Nach G und L. Das heißt, ich brauche nicht hier das Einzelne. Das haben wir vorhin schon so ähnlich gesprochen.
Das ist ja alle Elemente aus M und die Wurzel und ein Element aus G.
Das ist diese Gruppe, ja, aber was ist das Einzelne? Ich will nur wissen, was das Einzelne ist. Publikumsjoker. Vor 10 Minuten stand ich hier und dann passt die gleiche Frage. Also gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ja. Genau. 1 in dieser Faktorgruppe ist M. Beziehungsweise M mal 1 der Gruppe, also mit dem Faktor 1, aber es ist dasselbe wie die Menge M. Haben wir fast genauso von hinten gesprochen? Steht nicht mehr dran. Also ich habe den Eindruck, weil da auch sich immer nur so wenige melden, dass das nochmal geübt werden muss. Rechnen in der Faktorgruppe und was ist das Einzelelement und so. Und jetzt schreibe ich nochmal als Serviceleistung das Einzelelement hin. Dann geschieht's. Die 1 in der Faktorgruppe ist M selber. Gut. Wir brauchen jetzt also die Leute hier, die nach dem Abbilden bei M landen. Und was war nochmal Abbilden? Abbilden war, ich nehme den gleichen Vertreter, aber klebe ihn an M. Also schreibe ich einmal hin, was das bedeutet. Das sind die Elemente N mal X aus der Faktorgruppe mit der Eigenschaft, dass N mal X hoch Alpha, sprich M mal X, gleich M ist. Ah, das ist wirklich genau wie vorhin. Man repräsentiert M, wenn man in M liegt. Das heißt, das sind jetzt die N mal X Leute, wo dieses X aus M kommt. Das heißt, die Gruppe hier oben, aus der ich auswählen darf, woher die Repräsentanten kommen, ist einfach nur N. Das heißt, es ist die Faktorgruppe N mal L. Das ist gut. Das ist gut, das ist der Kern, den wir brauchen. Jetzt haben wir es, oder? Wir brauchen vielleicht noch Solidität, aber sonst ist alles fertig. Dann kommt der Homomorphiesatz und macht alles für uns. Yes! Also gucken wir uns mal kurz die Solidität an. Wir haben es geschafft. Und boah, wir waren richtig pünktlich. Ich bin sehr stolz auf uns. Solidität. Okay, ich gebe Ihnen ein Element aus dem Zielbereich, Sie geben mir ein Urbild. Der Zielbereich ist G-Modul M, das heißt, wenn ich mir da ein beliebiges Element schnappe, hat es die Form M mal H, wobei H aus der Gruppe kommt. Wer sagt mir ein Urbild unter Alpha? Ich brauche irgendwas, keine Ahnung wie groß, sodass das Bild unter Alpha einmal kann. Das ist immer richtig. Wir dürfen einfach raten, ja.
Ich hätte gesagt N mal H.
N mal H?
N wie fährt. Das N mal H verschwindet, also das kleine H mit N verbindet.
Ah, okay. Gucken wir mal. Liegt das denn im Startbereich von Alpha?
In der Kurs G0 N.
Genau, dieses kleine H kommt aus G. Das heißt, wenn ich das an N dran klebe, dann habe ich N mal H da stehen, das kommt aus G Modulo N. Das passt, das ist der Startbereich. Und wenn ich das abbilde mit Alpha, dann wechsle ich einfach in den Normalteiler, das heißt, es passt. Wir haben völlig recht. Fertig ist das Urbild. Fertig ist der Satz. Denn nach unserer Vorbereitung mit dem Schnittzettel wissen wir jetzt ja, dass der Homomorphiesatz jetzt alles tut. Wir müssen nichts mehr machen, wir müssen nicht zu Fuß einen Isomorphismus basteln, vor allem dieser doppelten Fachs. Sondern ich hoffe, dass Sie mir zustimmen, dass das weniger schrecklich ist, als so eine konkrete Abbildung aus so einer Doppelfaktorgruppe zu basteln. Und vielleicht sehen Sie jetzt auch ein bisschen nach diesen zwei Beispielen, wie man da rangeht. Also erstmal ein Bild malen, wie könnte der Homomorphiesatz da drauf passen, was ist was, was muss ich dann zeigen, was muss irgendwie funktionieren und dann ausprobieren. Und häufig ist es auch die erste oder zweite Abbildung, die einem so einfällt, wenn man es ein bisschen geübt hat. Was für Fragen haben Sie? Okay, wir haben es geschafft. Das ist sehr gut. Wir waren sehr, sehr, sehr fleißig. Und wenn du schauen, was nächste Woche passiert, bin ich nächste Woche da? Ja, nächste Woche bin ich da. Ich bin dann irgendwann mal auf einer Tagung für eine Woche, aber die Vorlesung fällt nicht aus, sondern wird vertreten. Das heißt nur, dass ich mich dann nicht auf die nächste Vorlesung freue, oder jedenfalls nicht lange, weil ich mal anders hält. Gucken wir mal. Wir haben Anwendung davon. Kriterien für Normalteiler. Dann sehen wir, Normalteiler seien jetzt nicht transitiv. Manche haben das vielleicht schon gesehen mit dem Quadrat. Bei Christoph in der Übung, könnte ich mir vorstellen. Er hat mir gesagt, manche haben das Quadrat schon gesehen. Genau. Das heißt, das gucken wir uns nächste Woche an. Und dann gucken wir uns typische Gruppen an. Und als nächstes kommt das Thema Gruppenoperationen, auf das ich mich schon sehr freue, weil das nämlich die Fortsetzung der Ideen ist, die wir jetzt beim Homomorphiesatz schon so ein bisschen gesehen haben. Okay, für die, die weiterlesen wollen. Gut, dann bis Mittwoch oder bis nächste Woche.